Hello, I'm Tommy Cash.
I see inflation coming, the rainbow chart is bent, and I ain't seen the sunshine since I've overspent. I'm stuck in fiat prison, block time keeps dragging on. But the chain keeps rolling, the rules are set in stone.
Herzlich willkommen zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit Folge 204 mit dem Chris, dem Sirius, dem Quilly, dem Robin und mir, dem Gambler. Moin, moin in die Runde.
Moin.
Servus.
GM.
GM, genau. Ja, wir haben ja hier schon gerade in unserer Vorbesprechung schon fleißig gelacht heute. Insofern bin ich sehr bullisch auf diese Aufnahme hier. Aber bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis auf Podcasting 2.0. Ihr wisst es, nutzt die Apps, die es da draußen gibt und haut ein paar Boosts raus, wenn euch die Folge gefällt und euch das zusagt, was wir hier so erzählen oder worüber wir so philosophieren und was es an News gibt. Und das könnt ihr machen mit Fountain, Breeze oder sonstigen Podcasting 2.0 Apps. Und bevor wir es vergessen auch, die Blockzeit ist die 8.11.744 und die Moskauzeit ist 37:58 Uhr.
Can confirm.
Sehr schön. Aber das ist ein US-Dollar, muss man dazu sagen.
Ja, stimmt. Das ist ein US-Dollar. Ja, wie war es so jetzt, das Wochenende? Wie geht der Start der Woche los? Wie ist das bei euch so?
Jetlag.
Bullish. Stabil.
Sehr gut. Damit ist das Thema auch abgeschlossen.
Genug Smalltalk für heute.
Sehr gut, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte hier am Wochenende so zwei Themen, die mir im Kopf geblieben sind. Und ja, das eine ist, dass ich mir nach der BTC 23, nachdem ich da ja auch viel unterwegs war und Leute aufgenommen hatte, bin ich in der Ecke dort hängen geblieben, wo dann auch die Solo-Miner waren. Und habe mir so einen USB-Miner gekauft, weil ich mir dachte, Mensch, den kann ich halt immer nebenbei laufen lassen. Und wollte den jetzt hier auf meinem Proxmox-Node entsprechend installieren. Und das ging vorwärts und rückwärts. Und dann wurde irgendwie hier nicht supported und da nicht supported. Das hat dann am Ende aber funktioniert. Aber es hat mich irgendwie 5 Stunden gekostet. Und hier ein Shoutout an die BTC-Solo-Mining-Gruppe auf Telegram. Mega geil. Die supporten da immer sofort. Da gibt es immer einen, der irgendwas weiß. Also da kann man eigentlich gar nicht hängen bleiben irgendwo. Da wird man immer echt gut supported. Also da Shoutout an diese Gruppe. Mega, echt super gut. Guckt da mal vorbei, schaut da mal rein. Richtig, richtig cool.
Das kann ich auch genauso weitergeben. Also ich habe zum Beispiel auch auf der BTC habe ich ein S9 gekauft gehabt und hat auch, sag ich mal, vorher gar keine Erfahrung damit gehabt. Und in der Gruppe sind halt viele ältere Posts, die einem schon gut weiterhelfen können, womit man halt weiß, was man da veranstaltet, wie man alles einrichten soll und, sag ich mal, die ganze Thematik dahinter einfach versteht.
Ja. Hast du schon einen Blog gefunden, Sirius?
Schon zwei.
Ah, du meinst also Liquid.
Ja.
Diese Dekadenz, ey, unglaublich, unglaublich.
Meiner noch nicht.
Deswegen ist die Stimmung auch so gut da. Ja. Der strahlt ja förmlich.
Ja,
ja und so ein zweites Thema, was mir noch hängen geblieben ist, wollte ich auch noch kurz mal reinwerfen. Ich hatte mich hier in der Nachbarschaft mit jemandem getroffen, der mich schon vor einiger Zeit auch immer auf das Thema Bitcoin mal wieder angesprochen hat. Und wir bleiben da immer mal so ein bisschen hängen. Dann gibt es wieder ein paar Fragen. Und jetzt wurde es dann richtig wild, hatten wir da mal ein bisschen tiefer diskutiert und am Ende des Gesprächs, das hat mich wieder komplett geerdet dann auch an gewissen Stellen, da war dann die Aussage so ein bisschen, ja, also eigentlich kannst du mir nicht so eine deutsche Börse empfehlen und also da fühle ich mich dann ganz sicher und was auch nicht schlecht wäre, muss ich das jetzt wirklich alles auf meinen Ledger runterladen? Also muss ich mir so ein Ding kaufen? Ich würde das ja auch gern auf der Börse liegen lassen, weil da muss ich mich um nichts kümmern. Boah, das, ey Leute, also ich muss sagen, das ist echt ein schwieriges Gespräch gewesen, weil du da ja wirklich, da fängst du ja wirklich von komplett vorne an teilweise. Ich weiß auch nicht, also fällt mir immer wieder auf dann jetzt, wenn man sich mit Preconern unterhält, dass gewisse Dinge, die sind überhaupt nicht verstanden an gewisser Stelle, ne? Und Chris, du hast es im Vorgespräch eben, glaube ich, schon ganz gut gesagt, ne? Den Leuten muss erst was passieren. Und vorher geht da nichts.
Genau, also die Leute brauchen nicht nur die Lösung, die brauchen auch das dazugehörige Problem, um zu erkennen, weshalb sie die Lösung brauchen. Ja, deinem Kollegen kannst du halt sagen, bei Pockets sprechen sie auch Deutsch. Anstatt Ledgers gibt es ja auch ein anderes Schweizer ja, Präparat.
Ja.
Dazu später mehr.
Ja, und die Seeds kannst du auch selbst verwahren und sogar dann in Stahl stanzen.
Die sprechen auch Deutsch.
Saarländisch.
So. Wer die Seeds jetzt?
Gibt es ein saarländisches Seeds-Wörter? So wie Maggi, Leberkäse, Fleischkäse.
Also du darfst das Seed-Mnemonic auswählen, wie du möchtest. Nur solltest du dann diese Liste auch gut verwahren. Ansonsten ja, finden deine Erben ein sehr interessantes, verwirrendes Backup. Maggi.
Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Thema an hier rund um die News. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und zwar hatte ich auf Twitter einen Post gesehen zu einem Announcement. Und zwar gibt es einen, ja, die nennen das ein neuer globaler Hub. Und zwar nennt sich das freedom.tech. Das ist eine Website, da könnt ihr drauf gehen. Und definiert sich so als neuer globaler Hub für Bitcoin-Entwickler, Open-Source-Entwickler und Pioniere im Datenschutz oder zumindest wollen sie sich da einsetzen. Und ich fand da ein Zitat ganz gut. Ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt auf der Webseite. Da ist noch nicht ganz viel los, aber das Zitat, und das haue ich hier mal raus. Die Freedom-Tech-Bewegung ist eine aufkeimende Basisbewegung, deren Ziel es ist, optimistische, uneingeschränkte Entwicklung und Nutzung von Technologien durch Menschen aller Hintergründe, Sprachen und Kulturen auf der ganzen Welt zu fördern. Das klingt ganz based, oder?
Ja.
Jo. Sie.
Fand ich auch gut. So, und dann könnt ihr auf dieser Webseite, wenn ihr euch da mal ein bisschen bewegt, dann gibt es da so ein Newsletter, wo ihr euch anmelden könnt. Dann kriegt ihr da die neuesten Posts mit. Und es sind aktuell so ein paar Originalposts von verschiedenen Autoren dort schon untergebracht. Unter anderem auch von Seth for Privacy. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch aus dem Twitter-Space. Sind so drei Berichte, die ich jetzt gefunden hatte. Eine ist Tornado Cash, da geht es, glaube ich, so ein bisschen um die Geschichte und ja, was so die Lernkurve da ist. Dann gibt es ein Review zum SimpleX-Chat, hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Und dann noch einen Bericht über das Thema CDBCs Anti-Freedom Tech. Ja, und geplant ist, dass es weitere Beiträge von namhaften Autoren gibt, die so in dieser Privacy Szene oder ja, Privacy-Szene ist vielleicht falsch, aber die den Fokus mit Privacy da im Blick haben und die da hinterher sind. Und es gibt sogar zwei Gruppenchats, und zwar einmal auf Signal und SimpleX, findet ihr auch auf der Webseite. Wer sich dann zu den Themen jeweils noch mal ein bisschen connecten möchte oder auch sich weiter austauschen möchte, der kann da sogar in diese Gruppen noch mal rein und sich dann entsprechend zu den Beiträgen oder auch weiteren Themen austauschen. Ja, fand ich ganz gut. Bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
Genau, also Seth for Privacy kennt man ja von Foundation Devices, falls dieses ja. Hardware Wallet jemand kennt oder nutzt, auch Privatsphäre.
Genau, die sind auch Sponsor, glaube ich, von dem Ganzen oder ja, Sponsor ist vielleicht auch falsch, aber zumindest wirken die dann in einer Art und Weise mit. Ich habe das Logo auch da gesehen. Genau.
Ich finde halt gut, dass mittlerweile halt immer mehr Simplex für solche Geschichten genutzt wird. Weil mir ist auch intern, sag ich mal, du kannst immer mit mehr Leuten jetzt auch über Simplex, also mit mehr Plebs, dich darüber austauschen, anstatt Telegram jetzt zu benutzen. Und ich sag mal, bei mir im privaten Freundeskreis habe ich jetzt auch schon zwei Leute, die jetzt auch Simplex deswegen genutzt haben und haben auch gesagt, ja cool, das kannst du über Tor betreiben. Und sind halt auch keine Bitcoiner, also die haben einen ganz anderen Zug eigentlich dazu. Und trotzdem kommen sie mit dem Tool sehr gut klar. Also das muss ich auf jeden Fall, würde ich sagen, eigentlich mal jeder anschauen, der es noch nicht gemacht hat.
Du hast Freunde, die keine Bitcoiner sind?
Ja. Okay. Sowas gibt es auch noch.
Sowas gibt es auch noch, ja, absolut. Aber sag mal, jetzt hast du auch gerade gesagt, Simplex. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten hier im Podcast, aber heißt es jetzt Simplex oder SimpleX? Ich weiß es immer noch nicht.
Ich glaube, da streiten sich die Geister. Also ich habe auch immer SimpleX gesagt, aber ich glaube, es heißt wirklich Simplex.
Also nennt es, wie ihr es wollt. Ladet es euch runter und nutzt es. Und dann habt ihr fünf weitere Chat-Apps auf dem Handy und hoffen wir. Irgendwann setze ich eins durch.
Man muss einfach die Älteren wieder löschen. Sowas wie WhatsApp kann man dann schon mal runterschmeißen. Signal kann man noch benutzen. Und Simplex ist dann halt ja, der neue Platzhirsch.
Ich bin ICQ-Maximalist.
Oh, oh. Das war noch Zeiten. So, Robin, dann wechseln wir mal zu deinem Thema. Und zwar BitVM, Compute Anything on Bitcoin. Deswegen haben wir dich auch heute für die Folge hier mit eingeladen. Und das Thema hat ja in der letzten Zeit relativ viel Aufmerksamkeit und Begeisterung bekommen. Und ja, so ganz grob zusammengefasst, wie ich das jetzt zumindest vernommen habe, ist das ein Thema, also BitVM oder das, was du in dem White Paper definiert hast oder geschrieben hast, ermöglicht die Verifizierung von komplexen Smart Contracts. Vor allem möglich seit dem Taproot-Update im letzten Jahr oder vor 2 Jahren sogar, glaube ich schon. Und es gibt da 2 Besonderheiten. Kein Hard- und Softwork ist notwendig für Bitcoin. Und die komplexen oder eher rechenintensiven Berechnungen finden nicht direkt im Bitcoin-Netzwerk statt. Das ist so das, was ich mir so aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, du kannst da, glaube ich, erstmal ganz gut herführen. Und Chris, du schmunzelst schon so, du willst aber sagen?
Ja, ich wollte noch kurz anmerken, jetzt wo wir Robin hier haben, Klaus-Peter Schnorr, großer Saarländer, Robin, das White Paper, das du da vorgestellt hast vor 2 Tagen, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, auch ein Saarländer. Ist es möglich, dass Satoshi eigentlich Satoshi hieß und ähnlich?
Sehr geil.
Ja, wenn ich tippen müsste, würde ich natürlich sagen, Satoshi war Saarländer. Das ist natürlich das Wahrscheinlichste.
Genug der Rumblödeleien. Starten wir mal rein. Willst du uns einen 80 EQ Primer geben für BitVM?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. BitVM ist eine Smart Contracting Maschine auf Bitcoin oder seine Art und Weise, Smart Contracts auf Bitcoin auszuführen, auf eine Art und Weise, die halt erstens neue Sachen erlaubt und zweitens halt sehr effizient ist für den Main Layer. Und ja, dazu haben wir halt jetzt dann, habe ich ein White Paper veröffentlicht und das ist dann halt jetzt ein bisschen in der Community rumgegangen. Und ich würde halt sagen, also wenn ich das so kurz zusammenfasse, was so dann in den letzten Tagen dann so an Stimmung bei mir ankam, ist, dass es halt auf der einen Seite overhyped wird, aber auf der anderen Seite auch fehlverstanden wird und auch zum Teil nicht verstanden wird, was man damit halt wirklich Cooles machen kann. Und eine Sache, die da halt rumgegeistert ist direkt, war halt schon so, ja, wir sind jetzt quasi im Paradies. Alle Probleme sind gelöst. Wir haben jetzt Trustless Two-Way-Packs und Sidechains und ZK-Rollups und quasi alles, was man auf Ethereum immer hört an Buzzwords, haben wir jetzt auch auf Bitcoin. Das ist nicht so ganz der Fall. Was der Fall ist, ist halt, dass wir jetzt einen neuen Design-Space aufgemacht haben. Wir haben da was entwickelt, was ja ja, was halt neue Fähigkeiten hat, aber es ist noch nicht wirklich klar, was das kann. Und es ist nicht so offensichtlich, dass man damit jetzt einfach CKPs und so solche Sachen so einfach verifizieren kann, wie das auf Ethereum der Fall ist. Aber es ist halt schon sehr viel interessanter Design Space da und je mehr Leute da über die Idee nachdenken, desto mehr interessante Ideen kommen auf.
Warum sagst du, Robin, warum sagst du overhyped in erster Linie? Weil, also das ist, glaube ich, das, was du gerade schon meintest, weil die Leute jetzt meinen, irgendwie alles ist gelöst, ne? Das war dein Punkt, oder?
Ja, also ich freue mich natürlich für die Aufmerksamkeit von dieser Arbeit. Das ist, also dass diese Arbeit so viel Aufmerksamkeit bekommt, das ist natürlich super schön und da freue ich mich sehr drüber. Aber halt, wie gesagt, wurde es halt ein bisschen overhyped halt. Es gibt ja auch viele Leute in der Bitcoin-Welt, die halt Ethereum ziemlich nicht so stark mögen, ne? Und die fanden das dann natürlich super, wenn dann jetzt hier der Ethereum-Killer da ist. Und dann haben sie erstmal Ethereum-Killer geschrien, bevor sie genau verstanden haben, was da jetzt im Detail los ist.
Ja.
Ja, das hat dann halt dazu geführt, dass das halt Wellen geschlagen hat in eine Richtung, die ich nie so behauptet habe.
Okay. Und mal so zum Hintergrund auch, wie lange hast du jetzt an so einem White Paper gesessen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also bin da ganz weit weg gerade noch vom Thema auch. Wie lange hast du dich damit jetzt beschäftigt? Wie lange bist du da schon dran?
Ja, um da kurz den Hintergrund zu erklären, ich arbeite an Zero Sync. Das ist ein Chain-State-Proof von Bitcoin. Wir wenden Validity-Proofs auf Bitcoin an. Also im Prinzip tun wir halt moderne kryptografische Verfahren verwenden, um die Bitcoin-Blockchain zu komprimieren. um sie halt zugänglicher zu machen, sodass du sie zum Beispiel auch auf einem Phone zünden kannst und so. Und während wir uns damit beschäftigt haben, kam natürlich dann halt irgendwie immer mehr so die Frage auf, ja, warum können wir eigentlich keine Proofs auf dem Mainlayer verifizieren, weil auf allen Shitcoins ist das halt möglich, nur auf Bitcoin ist das halt nicht möglich und wir wollen aber auch die schönen Sachen mit den all die coolen Kids spielen. Und da kam dann halt die Frage auf, ja, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, einen ZKP-Verifier in Bitcoin reinzuhacken? Und da, ich glaube, bei Bitcoin Miami war das, das war im Mai oder sowas, habe ich dann den Sam Parker und auch den Super Testnet kennengelernt. Und wir haben uns dann halt quasi gemeinsam verschworen und haben dann angefangen, so eine Telegram-Gruppe zu gründen, die wir genannt haben, Hack a ZKP Verifier into Bitcoin. Und dann hat das halt angefangen, dass wir da so seit ungefähr Mai dann immer mehr mit anderen Bitcoinern Ideen ausgetauscht haben, Papers ausgetauscht haben und verschiedene Ansätze gehabt haben, die dann erstmal nicht funktioniert haben. Und dann kam halt irgendwann so die Grundidee zu BitVM und die hat dann erstmal nicht ganz funktioniert, die war sehr, sehr limitiert. Und dann plötzlich hat es halt Klick gemacht und dann kam halt dieser eine Trick dazu und das hat dann halt ganz, ganz viel plötzlich ermöglicht. Und dann, als das klar war, hat es dann auch nur noch 2-3 Tage gedauert, bis das White Paper veröffentlicht war.
Verrückt. Und also so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, weil es mich wirklich interessiert hat. Effektiv die Komputation, die findet off-chain statt. Lediglich irgendeine Challenge and Response findet dann auf der Blockchain statt. Ist das so richtig?
Ja, es ist halt optimistische Computation. Das bedeutet halt, dass ich nicht wirklich das ausführe, das Programm. Normalerweise tue ich halt ein Programm erstmal ausrechnen müssen. Hier ist es so, dass es halt einen Prover gibt und einen Verifier, also jemand, der das beweist und jemand anderes, der das halt verifiziert. Und derjenige, der es beweist, der behauptet erstmal. Der behauptet erstmal und sagt, hey, ich habe diese Berechnung ausgeführt oder ich habe diesen Confact ausgeführt und er ist zu diesem Ergebnis gekommen. Er ist in diesem Zustand geendet. Und das ist erstmal eine Behauptung. Und er macht diese Behauptung auf eine Art und Weise, sodass der Verifier leicht widerlegen kann, falls diese Behauptung falsch war. Und das ist ganz was fundamental anderes als normalerweise. Normalerweise tut man halt Berechnungen ausführen. Hier tut man eine falsche Berechnung widerlegen. Und das ist deutlich effizienter, als selber auszurechnen.
Genau, und dann gab es ja Stimmen auf Twitter, die gesagt haben, hiermit könnte man eben viele Altcoins ersetzen, beziehungsweise solche Projekte wie Uniswap, also eins der wenigen in meinen Augen sinnvollen Ethereum-Projekte, vielleicht auch auf die Bitcoin-Blockchain transponieren. Ist das richtig?
Nicht ganz, oder sagen wir mal noch nicht. Das braucht noch mehr Arbeit. Es ist halt eben so, dass die fundamentale Limitierung von diesem ganzen Ansatz besteht darin, dass es eben dieses Prover and Verifier Setting ist. Ja, ich habe zwei Parteien und die sind halt festgelegt oder die müssen von Anfang an festgelegt sein, damit das System so funktioniert, wie es beschrieben ist. Und das ist halt ein ganz anderes Setting, als wie Smart Contracts in Ethereum zum Beispiel ausgeführt werden, weil in Ethereum habe ich ja eine Permissionlessness. Also da gibt es einen Contract und jeder kann damit interagieren und er muss nicht vorher irgendwie zu einem bestimmten Kreis von Leuten gehört haben oder sowas, die da mit einbezogen worden sind, sondern jeder kann einfach mit jedem Contract interagieren. Und das ist hier halt in der BitVM nicht so einfach möglich, sondern in dieser BitVM hat man halt dieses Prover-Verifier-Setting. Und da gibt es dann halt jetzt Ansätze, um das halt offener zu machen, sodass halt jeder mitmachen kann. Und wir haben auch schon den Fall gelöst, dass man halt einen Prover hat und n verschiedene Verifier, also zum Beispiel hätte man einen Prover und 100 verschiedene Verifier, aber auch das ist halt nicht, dass jeder Verifier sein kann, sondern das ist halt einfach nur, dass 100 bestimmte Leute vorab dabei sein müssen bei dieser Zeremonie, wo das Setup stattfindet und nur diese 100 Leute können dann halt als Verifier agieren und alle anderen Leute könnten das dann halt nicht und das ist halt noch nicht das, was wir gerne haben würden. Was wir gerne haben würden, ist halt, dass wir den Prover haben und jeder kann halt den herausfordern und sagen, hey, da hast du gelogen und hier ist der Beweis, dass du gelogen hast.
Das war diese Skizze, die du heute Morgen um 4 Uhr, glaube ich, gepostet hast, oder?
Ja, genau.
Ich war schon wach, aber so wach, dass ich das verstehe, war ich noch nie.
Ja, mein Zug war um 5 Uhr morgens und da dachte ich, ja komm, mache ich die Nacht gerade durch und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt.
Jetzt muss ich mir gerade zwischenfragen, ich habe irgendwo so einen Tweet gesehen und verzeih mir Robin, das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Radar, aber da gab es einen Tweet so von wegen so, hier Leute, bevor ihr alle so komplett durchdreht und overhyped seid, so wie es auch eben schon selbst gesagt hast, es gab da auch schon mal was aus 2016, Gregory Maxwell, irgendwie so die Richtung, du weißt da bestimmt was mit anzufangen, was hat es damit auf sich?
Ja, ne, das war der, der Adam Back, der hat da von den Zero Knowledge Contingent Payment gesprochen. Und ja, das ist halt eine Idee, die es halt schon sehr, sehr lange gibt. Und die hat aber halt nie so richtig Anklang gefunden. Ne? Das war theoretisch sehr interessant und als man das erste Mal gemacht hat, waren sehr viele Leute sehr begeistert. Jedoch ist es halt so, dass das in der Praxis quasi gar keine Anwendung hat. Es gibt momentan, also ich kenne keinen einzigen Anwendungsfall von ZKCPs. Und die sind halt sehr, sehr limitiert und sie sind deutlich limitierter als die BitVM in vielerlei Hinsicht, insbesondere halt, wie vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch genauer drauf eingehen muss, wie die ZKCPs funktionieren. Sie sind halt, also das klassische Beispiel ist halt immer, was immer so angeführt wurde oder was auch damals von Greg Maxwell angeführt wurde, ist, du hast ein Sudoku und jetzt willst du von mir die Lösung dafür kaufen. Ja, ich bin ein großer Sudoku-Löser und ich verkaufe Sudoku-Lösungen. Ja, das ist dann so das Setting. Und ich will dir jetzt die Lösung für das Sudoku verkaufen und ich mache das halt so, dass ich das Sudoku löse und dann das Ganze verschlüssel und dir dann einen Beweis dafür gebe, also so einen Zero-Knowledge-Beweis, wie diese Dinge da, mit denen ich die Bitcoin-Blockchain komprimiere. Ich gebe dir dann einen Beweis dafür, dass das, was ich da encrypted habe, tatsächlich die Lösung zu deinem Sudoku ist. Und ich beweise dir noch dazu, dass folgender Hash oder dass der Pre-Image von folgendem Hash diese Lösung tatsächlich encrypted. Und dann kann ich dir zum Beispiel via Lightning dieses Pre-Image verkaufen und dann kannst du dir sicher sein, dass du die richtige Lösung bekommst. Und das ist so grob, wie das funktioniert, was der Greg Maxwell damit gemacht hat. Das Problem dabei ist aber, dass das halt sehr, sehr beschränkt ist, weil derjenige, der da die Lösung verkauft, der muss schon von Anfang an die Lösung kennen. Also das ist ein ganz eingeschränktes Setting, in dem das da überhaupt stattfinden kann. Die BitVM, eine der Anwendungsfälle, die sehr, sehr gut funktionieren für die BitVM, ist zum Beispiel Spiele zu spielen, dass wir zum Beispiel Schach miteinander spielen können. Und Schach ist halt das genaue Gegenteil, weil bei Schach kann ich ja gar nicht von Anfang an die Eingaben wissen, weil ich weiß ja nicht, welche Züge du machst. Und das ist ein komplett anderes Setting und das könnte ich mit so einem ZKCP per se nicht abbilden. Das ist einfach nicht machbar. Und auch die ganze Komplexität von Schach wird nicht so einfach machbar in ZKCPs abbildbar sein. Deswegen stimme ich nicht mit Adam Back da überein, dass das essentiell dasselbe ist, so ein ZKCP und die BitVM. Ich bin der Meinung, die BitVM ist deutlich mächtiger.
Okay, ja, cool. Sag mal, und dann habe ich jetzt gesehen, wenn man auf dem, also man kann ja auf bitvm.org, da hast du das White Paper ja gelistet, da kann man sich das anschauen. Ganz unten sind dann References und gibt es auch eine Bitcoin-Adresse, da kann man das Ganze sponsern nochmal. Jetzt sag mir nochmal oder sag uns nochmal, was passiert jetzt genau? Also jetzt das White Paper raus, viele Leute reden darüber, viele sind da im Hintergrund sicherlich irgendwo aktiv. Was ist jetzt so deine Erwartung, was passiert jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt damit?
Also, mein Gedanke, beziehungsweise ich habe ja auch sehr viel mit Supertestnet und mit Sam darüber gesprochen, mein erster Gedanke war halt zu sagen, okay, dieses Two-of-Two-Setting, also dieses Setting mit Prover und Verifier, das alleine schon ist zumindest theoretisch so spannend, dass wir das jetzt erstmal veröffentlichen sollten, um dann halt weiteres Feedback von der Community zu bekommen und halt auch, um die Anzahl der Leute, die halt sich mit dieser Sache jetzt beschäftigen, zu erhöhen, um halt hoffentlich mehr gute Ideen zu bekommen, wie man eben das Ganze generalisiert und halt diesen allgemeinen Fall auch noch löst. Und das sind quasi so jetzt die zwei Sachen. Es gibt quasi jetzt die Engineering-Aufgabe, das Ganze zu implementieren und halt mal in Bitcoin umzusetzen und jetzt zum Beispiel mal Schach zu implementieren oder sowas. Und das halt einfach als Use Case, als Beispiel zu haben. Ne? Ich sage nicht, dass das sonderlich sinnvoll wäre, dass wir jetzt alle anfangen, Schach zu spielen auf Bitcoin oder sowas. Das kann ganz nett sein, aber ich denke nicht, dass das die Welt verändert. Jedoch ist es halt ein sehr, sehr guter Anwendungsfall, weil es halt wirklich dann beweist, dass das da eine Klasse von Contracts ist, die halt neu ist, die halt mehr ist als das, was wir vorher konnten. Ne? Und das ist halt schon mal dann der erste Schritt, der dann in der Praxis dann halt belegt ist. Und parallel dazu ist es meiner Meinung nach sehr interessant, halt eine echte VM zu bauen, also eine wirkliche virtuelle Maschine, die dann im Nachhinein auch programmierbar ist. Das bedeutet, wir bauen einmal diese Circuits und dann kann die jeder wiederverwenden. Und dann können halt andere Leute auch anfangen, damit rum zu experimentieren und ihre eigenen Sachen zu schreiben und statt Schach dann vielleicht mal, keine Ahnung, Dame oder Mühle zu implementieren oder ein Spiel mit 3 Spielern oder einfach zu gucken, was sind jetzt die nächsten Anwendungsfälle dafür. Und wenn wir diese VM haben, dann ist es auch sehr, sehr interessant, wirklich mal einen Zero-Knowledge-Proof darauf zu beweisen. Weil das war ja eigentlich die ursprüngliche Sache, dass wir halt endlich auf Bitcoin Zero-Knowledge-Proofs beweisen können verifizieren können insbesondere. Und das wäre halt so ein großer Schritt, wenn wir das halt hinkriegen würden und sagen, hey, unsere VM ist fertig und hier ist der erste ZKP verifiziert. Das wäre ein ganz, ganz großer Meilenstein in der Bitcoin-Skript-Geschichte, würde ich sagen. Und parallel halt zu diesem Engineering-Aufwand gibt es halt noch den Forschungsaufwand, um halt den allgemeinen Fall zu lösen. Und das halt zu generalisieren von dem ein Prover, ein Verifier zu ein Prover, beliebig viele Verifier und jeder kann ein Verifier sein.
Ja, es klingt interessant. Klingt jetzt nicht so, wie dass Bitcoin langweilig ist und da nichts mehr entwickelt wird. Also ich denke, Gambler und ich werden jetzt direkt die en passant Chess Wizards unsere Profilbilder ändern. Werden wir die neuen Zauberer. Wie kann man dich unterstützen? Also oder euch, Sam Parkhurst und Supertestnet. Was braucht ihr?
Wer Brainpower hat und sich über diese Sachen Gedanken machen will, gerne in unseren Telegram-Channel kommen. Das ist einfach bitvm-chat. Entwickler wäre super geil. Also wenn jemand irgendwie Rust-Entwickler ist und Bock hat, daran mitzuimplementieren, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Dann kann man sich gerne bei mir melden. Robin@ZeroSync oder Robin-Linus in Twitter und Telegram und überall. Wenn man das funden will, wer halt Lust hat, Entwickler zu sponsoren, findet im White Paper eine Adresse dazu. Das ist es eigentlich meistens. Mir kam eben noch eine Sache, ein guter Anwendungsfall. Wir können zwar noch nicht diese Trustless Bridges bauen, so wie wir die gerne hätten, aber wir können schon mal die Trusted Bridges besser machen, weil momentan haben wir ja eigentlich nur Multisigs, so wie zum Beispiel Liquid. Ne? Da hast du halt einfach eine Federation und diese Federation, der vertraut man halt, dass sie halt ehrlich bleibt. Und was wir hier schon mal besser machen könnten, wäre, dass wir halt eine Federation von Verifiers haben, die halt diesen Prover überwachen. Und wenn nur einer von diesen Verifiers ehrlich ist, dann ist das Protokoll sowohl live als auch safe. Also hat alle Security-Garantien, die man so haben will, solange ein einziger Verifier ehrlich ist. Und damit haben wir halt schon mal bessere Trusted Packs, weil wir nicht mehr der ganzen Federation trauen müssen, sondern nur noch einer einzigen Person in der Federation. Und das ist schon mal besser.
Ja, das klingt gut. Also ich habe, also gerade auch mit dem Whitelisten, wenn man jetzt aus Liquid rauspackt, das ist immer so, hat dieses Geschmäckle, dass man letzten Endes effektiv halt ja, Blockstream oder halt einer Liquid Federation vertrauen muss. Ja. Was ich mir jetzt noch gedacht habe, also die CBDC-Geschichte, die wird ja immer erwähnt und das ideale Netzwerk für sowas wäre ja ein Ethereum-Netzwerk, weil das ja nicht UTXO, sondern eher Account-basiert ist. Kann man jetzt mit BitVM, also könnte Christine Lagarde auch ihre CBDCs auf Bitcoin aufbauen?
Ja. Hoffen wir erstmal, dass wir Bitcoin schneller bauen, als die Lagarde ihre CBDCs da fertig bauen kann. Das ist eigentlich die große Hoffnung, die wir alle pflegen sollten. Man könnte halt jetzt einfach eine Ethereum-Sidechain haben und dann halt diesen Pack verwenden, den ich gerade gesagt habe, wo dann halt einer von vielen Verifiern ehrlich sein muss. Dann könnte man halt einfach eine Ethereum-Chain laufen lassen und dann könnte man da auch die Lagarde drauf ihren Spuk treiben lassen, ne? Ihren Schabernack. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt einfach so alles auf einmal gelöst haben. Das ist nicht so.
Gut, aber ihr habt es jetzt zuerst gehört, also BitVM ermöglicht noch bessere CBDCs und da sind wir ja eigentlich alle dafür.
Also Lagarde Coin Next oder was meinst du?
Ja, get in there, ein bisschen EU-Funding für Robin Linus und dann, ja. Da war auch ein sehr interessanter Talk von dir, falls die Leute dich nochmal bildlich sehen möchten bei der BDC in Innsbruck, da hattest du über CKPs gesprochen und ja, habt ihr noch Fragen?
Ich habe noch eine Frage, also du hast eben erzählt, man, wenn man jetzt mehrere Verify hätte, ich sage es einfach mal 100 Stück und es benötigt nur einen ehrlichen, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man einen Watchtower im Lightning-Netzwerk hätte, der aber gleichzeitig auch aktiv ist und im Ende so funktionieren würde, wie dass du selber deinen Peers nicht vertrauen musst, aber der Watchtower quasi darauf aufpasst, dass mit den Funds nichts passiert.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Analogie, ja.
Also ist das schon so, wie ich mir das vorstelle?
Ja. Es ist genauso. Ja, werde ich mir merken, um das in Zukunft den Leuten so zu erklären.
Frage schon selber beantwortet. Ja.
Der Sirius hat hier die gute Analogie gefunden. Ja, geil.
Sonst sagt er nichts und direkt einen rausgehauen.
Schlitzohr, ey.
Genau. Und jetzt vielleicht noch kurz umrissen, ja, ob CTV, ob Vault, APO, irgendeine Form von Covenant, was ist deiner Meinung nach in dieser Sicht der beste, um BitVM noch besser zu machen oder allgemein Bitcoin zu verbessern?
Also CTV ist ja halt schön insofern, dass es halt sehr, 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 sehr einfach ist und das ist, glaube ich, das simpelste Proposal, das da momentan rumschwirrt. Und es ist halt schon sehr alt. Also es hat schon viele, viele, viele Augen waren schon auf dem Code und insofern ist das quasi so ein No-Brainer, das könnte man einfach so aktivieren. Das einzige Gegenargument, das dagegen stark ist, ist eigentlich, dass man sagt, naja, man hätte gern komplexere Covenant-Proposals und insbesondere war ja ARK da auch ein großer Motivator, da jetzt nochmal Öl ins Feuer zu gießen bei den Covenants. Und die Jungs von ARK, die waren ja nicht so ganz zufrieden mit dem CTV-Proposal, weil es da halt irgendwelche Edge-Cases gab mit irgendwie Fees, wo das dann nicht so schön war, wie sie das gerne hätten. Und die wünschen sich halt Covenant-Proposals, wo man halt mehr Introspection machen kann, also wo man fein granularer abstimmen kann, was die nächste Transaktion ist. Und deswegen haben die ja dieses TX-Hash-Proposal gemacht und das finde ich persönlich auch sehr schön. Obwohl ich da halt dann auch sehr viel Bike-Shedding erwarte. Ne? Also wenn das jemand dann, also Leute haben sich ja schon bei CTV beschwert von wegen, oh mein Gott, wir wissen nicht, was das alles ermöglicht. TX-Hash würde halt noch viel, viel mehr Unknowns haben. Und daher wäre das politisch vermutlich viel schwieriger als CTV. Aber CTV und auch TX-Hash, beide würden halt die BitVM viel, viel besser machen, insbesondere halt in der Hinsicht, dass es das Setup von vielen Verifiern einfacher machen würde. Momentan müssen alle Verifier am Anfang einmal miteinander lange kommunizieren und ganz viel austauschen und das müssten sie halt nicht mehr, wenn wir das CTV stattdessen hätten. Und das würde halt alles sehr viel einfacher machen und dann könnten wir halt auch größere Anzahlen an Verifier haben. Also nicht nur 100 oder 1000, sondern vielleicht halt 100.000. Und das wäre dann ja dann nochmal viel besser, wenn nur einer von 100.000 ehrlich sein müsste, anstatt einer von 100.
Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch ein Befürworter von Covenants, auch wenn das dann effektiv mein Steel-Wallet-Business etwas schmälert, weil es dann viel leichter sein wird, Bitcoins im Cold Storage zu verwahren. Aber ja, es gibt kein Speedy Trial, glaube ich.
Alles noch Zukunft. Ja, cool. Ja, super. Ich weiß nicht, Chris, Sirius, habt ihr noch weitere Fragen sonst zu dem Thema auch?
Ich denke mal, die Fragen, die kommen noch von alleine die nächsten paar Tage, wenn man noch mal ein bisschen drüber nachdenkt. Jo. Das haben wir das erste Mal, wo ich davon gehört habe, habe ich gar nichts verstanden. Mittlerweile ein bisschen, aber immer noch nicht alles. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen, braucht halt noch ein bisschen Zeit. So wie am Anfang, auch wenn man Lightning das erste Mal hört, das versteht man auch nicht direkt.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ja, geht mir auch so. Für mich ist das auch noch Neuland. Zumal bei den ganzen Sachen, die dann immer so passieren und irgendwie versucht man ja jedes Thema irgendwie mitzunehmen, mitzubekommen. Schafft man gar nicht so schnell alles aufzuarbeiten. Ja, insofern, dann würde ich sagen, springen wir doch gleich mal irgendwo zum nächsten Thema und rutschen mal ein bisschen weiter. Was haben wir noch für Themen hier stehen? Ich sehe noch ein Thema, ja, ganz kurz reingeworfen. Ich hatte noch gesehen einen Tweet, ich weiß nicht, der ist auch mit verschiedenen Finanzthemen so ein bisschen aufgepoppt. Die Bankwest hatte jetzt irgendwie auch an die Nutzer oder an deren Kunden entsprechend einen Brief rausgehauen. Und zwar ist es dann wohl möglich, dass dein Konto oder deine Karte gesperrt oder gekündigt wird, wenn im Nachweis die irgendwo feststellen, dass du Gelder auf irgendeine Kryptobörse oder irgendeine Exchange überwiesen hast und da im Hintergrund irgendwo aktiv bist. War ganz wild. Die machen dann sogar irgendwelche Checks im Hintergrund und prüfen das und. Also ja, ganz wild. Also da, wer bei der Bank West ist, das werden hier nicht so viele sein wahrscheinlich, aber auch da sieht man mal wieder, was aktuell so ein bisschen passiert im Hintergrund. Mal schauen, ob da auch in Europa, wer weiß, der oder andere irgendwann mal auf den Zug aufspringt. Mal schauen. Gut, weiter geht's. Pacific Bitcoin. Chris, du warst unterwegs, ne?
Genau, als der offizielle 21-Auslandskorrespondent habe ich gerade Kosten und Mühen gescheut und habe mich in den Flieger nach Santa Monica gesetzt. War natürlich ein großes Opfer, das ich da bringen musste. Und war eine coole Konferenz. Es war eigentlich eher so ein Festival. Es gab so ein paar Talks, es gab ein paar Panels. Ja, coole neue Leute kennengelernt und das alles in der Sonne und schöne Zeit gehabt. Das größte Announcement, also Swan, der Bitcoin-Only-Broker, der das Ganze sponsert, da haben Sirius und ich, war das gestern oder war das heute? Haben wir auch
gestern Morgen war es.
Gestern Morgen, genau. Also wer den Satoshi nicht ehrt, der ist das Bitcoin nicht wert. Wenn bei mir auf der Node, ich schaue dann ab und zu, was da für Transaktionen reinkommen. Und weil ab und zu sind ja solche Dusting-Attacken und da muss man dann die UTXO irgendwo sperren. Und da habe ich dann eine 1-Satoshi Lightning-Transaktion gesehen. Und in dieser war ein Keysend. Und in dem Keysend stand dann drin, dieser Hash identifiziert das Pre-Image dieses Shard 256 Hashs und schreibe Blockstream auf Noster dieses Pre-Image. Und die ersten 5 Leute, die das schaffen, die kriegen dann 50.000 Satoshi geschenkt. Also irgendwo 13, 14 Euro. Und ja, Sirius und ich, wir haben das unabhängig voneinander beide geschafft und haben dann beide die 50.000 Satoshi gewonnen, weil das Pre-Image war einfach Swan Vault. Das ist ein neues Collaborative Custody-Programm zwischen Swan und Blockstream zusammen mit Spectre Desktop und dem Jade Wallet von Blockstream.
Ja, aber jetzt warte mal, habt ihr denn dann jetzt Shard 256 gebrochen oder was soll das heißen?
Genau. Genau. Das kann ich beliebig machen. Schreibt mich an. Ich habe den Algorithmus gebrochen. Die CIA ist wahrscheinlich jetzt in Panik, aber ich denke, wir müssen jetzt was Neues überlegen. Also wir müssen jetzt alle auf IOTA wechseln, glaube ich.
Wir haben auch extra so ein Skript so unabhängig voneinander halt geschrieben. Deswegen habe ich ja heute auch schon 2 Blöcke beim S9 gefunden. Und nur so kriegst du halt dann auch das Shard 256 geknackt. Aber das muss man ganz ehrlich sagen, das war schon eigentlich verrückt. Du kriegst halt, ich nenne das immer Spam auf die Node, wo halt irgendeine kryptografische Nachricht drin ist. Und dann guckst du erstmal gar nicht richtig danach. Und siehst dann einfach ja hier Hashwert XY und man soll den Ursprung davon finden. Und dann denkst du, ja, wie soll denn das gehen? Ding der Unmöglichkeit. Und dann erstmal wieder alles zur Seite gelegt. Und dann, ich glaube, so 6 Stunden später habe ich schon nochmal da reingeguckt und dachte, ja, muss ja irgendwie auch eine Lösung sein, weil wenn du dich schon bei Noster, bei Blockstream melden sollst, also da müssen die ja irgendwelche Brotkrümel dann irgendwo hinterlegt haben. Dann gehst du halt mal bei Blockstream auf die Seite, liest da mal einen Block ein bisschen rum und probierst dann ein paar Wörter durch und irgendwann, ja, ich sag jetzt mal so zwischen dem 20. und 30. Wort hat es dann wirklich gehabt. Also es war machbar gewesen, wenn man sich ein bisschen angestrengt hat.
Aber ist mal ein originelles Marketing im Bitcoin-Space, finde ich.
Ja, coole Aktion. Aber jetzt muss ich bei Sirius auch nochmal sagen, erst erzählt er hier 2 Blöcke und jetzt war es nur heute. Da wird ja mal schlimmer, ey. Ja, nicht schlecht. Aber sag mal nochmal die Konferenz, Chris. War das eine große Konferenz auch? Also, weiß ich nicht, vergleichbar mit so einer BTC 23 oder wie muss man sich das vorstellen? Von der Größenordnung?
Also, von der Größenordnung, ich würde es mit der BTC 23 vergleichen. Es gab jetzt keine Workshops, es gab einfach nur so Panels und gab Musik und draußen war halt, es war mehr so eine Art Festival, also so etwas, wo sich Bitcoiner in der Sonne treffen und ja, gab gut Essen und ich war, muss ich gestehen, die meiste Zeit am Stand und habe meine Stahlröhrchen verkauft, aber wirklich coole Leute getroffen, auch also aus der ganzen Welt, aus Deutschland, aus Prag, ja, in Santa Monica, also war nicht schlecht.
Ja, gibt es schlechtere Orte für so eine Veranstaltung?
Schlechtere, ne? Orte, genau. Ja. Also wir hatten hinterher verschiedene Diskussionen, also der Julian Figuera von Kinetic Finance, den kennt ihr vielleicht von seinen wunderbaren Bitcoin-TikTok-Videos. Wir waren überrascht, also in einem so reichen Land, in einer so reichen Stadt, wo so viele schöne Menschen und schöne Häuser sind, musst du wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung, egal zu welcher Uhrzeit, egal wie teuer das Restaurant oder das Etablissement ist, über Unmengen an obdachlosen Menschen stolpern oder steigen, weil ja das Sozialsystem in den USA inexistent ist. Und es war halt ein für uns als Europäer schon ein gewisser Kontrast, ein gewisser Schock. Und ja, wird Bitcoin das fixen, war dann unsere Konversation.
Ja, das war sicherlich spannend, das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, cool, cool. Ja, dann von, ich sag mal, dem doch schönen Land ja am Ende mal kurz rüber geswitcht zum wunderschönen Protokollthema, und zwar zum Quilly. Nostatalk, hau mal raus, was gibt's denn da Neues?
Jo, im Hintergrund ist da einiges passiert, auch von Besprechungen und ja, Administratives und Überlegungen und so. Das bekommt man ja leider so als Hörer normalerweise nicht so mit. Aber jetzt haben wir wieder mal Informationen für euch. Am kommenden Dienstag findet das nächste Nosternest statt. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und da freuen wir uns schon auf ganz viele Plebs, Streuse und alle, die es noch werden wollen. Also das ist auch barrierefrei. Einfach mit dem Telefon oder mit dem Laptop einwählen über den Browser und einfach mitdiskutieren. Extrem bullisch.
Ja, super geil. Also ich war bei dem ersten, glaube ich, war das, ne? Da war ich mit dabei. Das hat auch echt gut funktioniert. Hatten wir ja, glaube ich, auch in dem Podcast hier schon mal besprochen. Bin da auch mega bullisch. Es war echt richtig, richtig gut. Und vielleicht noch ein Hinweis auch, das war es jetzt gerade, weil ich am Sonntag auch in dem Stammtisch, der ja auf X oder auf Twitter noch läuft, parallel, auch nochmal drin war. Da hat der Ambassador, der hat das auch nochmal deutlich gesagt, dass der Stammtisch auf X und Twitter oder X oder Twitter, dass der weiterhin erstmal bestehen bleibt auch, dass das parallel läuft, weil natürlich gerade für die Precoiner, die werden ja nicht sofort auf Nostra landen, wenn überhaupt. Das ist ja noch sehr, sehr Bitcoin-Bubble. Und deswegen wird es diese beiden parallel geben und da kann man sich aussuchen, wo man mitmachen möchte oder idealerweise ist man gleich bei beiden mit dabei.
Optimalerweise schon, ja. Das ist ein guter Punkt auch, dass du das erwähnst mit dem 21-Stammtisch, den ich persönlich auch sehr schätze und leider viel zu selten dabei bin. Also da geht es auch nicht darum, jetzt eine Konkurrenz zu erzeugen, sondern das hatten wir gerade heute in der Besprechung darum, Nostra-Themen zu besprechen, aktuelle Dinge, die sich darum tun, auch um das Thema soziale Netzwerke, digitale Freiheitsthemen, speziell wenn ich mir gewisse Headlines jetzt wieder ansehe mit dem Digital Services Act der EU, Twitter und den aktuellen Geschehnissen, glaube ich schon, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir über das Bitcoin-Thema hinausblicken wollen, auch wenn ich jetzt, während ich das gesagt habe, merke, dass sehr vieles in unserem Leben mit Bitcoin verschränkt ist und wir erst spät erkennen, dass es so ist.
Aber ich glaube, das ist auch das, was die gesunde Neugier irgendwie in einem wecken kann, weil ich sag mal, früher hat man sich über gewisse Themen gar keine Gedanken drüber gemacht und durch Bitcoin kam das halt erst, dass man halt mal im Endeffekt aufwacht und nachdenkt. Ganz blöd gesagt.
Ja, auch weil Sido das meinte mit der Obdachlosigkeit und der Armut. Ich meine, das ist, jetzt möchte ich keine monetäre Schwurbe leider ansetteln, aber es hat auch schon ein Stück weit mit dem Geldsystem zu tun, nicht? Also, dass wir gewisse Effekte da sehen.
War meine Position, also Julian, der ist aus Vancouver, aus Kanada, meinte dann auch, dass das Ganze ein gradualer Übergang sein muss, die Hyper-Bitcoinization, und auf keinen Fall schlagartig, weil das sonst zu viel Leid, und da brauchen wir Asylheim etc. für solche Leute, die halt einfach ja mentale Probleme haben und ihr Leben nicht strukturiert kriegen. Für mich war halt klar, dass der freie Markt aller Wahrscheinlichkeit nach Ressourcen besser allokalisiert und besser und effizienter solchen Leuten hilft, als es eben eine Bürokratie oder ein Staat tun wird. Weshalb ich dem Ganzen jetzt etwas gelassener entgegenschaue. Aber ja, es doch war etwas verstörend für uns Europäer oder quasi Europäer, also der Hut Amerika als Kanada, das Ganze in L.A. zu sehen. Aber ja, ist mal eine andere Folge.
Alright. Ja, und dann blenden wir jetzt mal oben links im Podcast-Player, blenden wir mal dieses kleine Werbesymbol ein und übergeben das Wort mal an den Chris hier. Du hast doch da was zu erzählen, oder?
Genau, wir haben eine richtig gute Überleitung. Vorhin wäre es, glaube ich, das Ideale gewesen. Also dein Nachbar, der braucht eine Bitbox. Die gibt es bei bitbox.swiss/21 mit dem Code 21, 5% rabattiert. Oder eben, wenn ihr auf die 21 Meetups geht, da gibt es dann auch die Möglichkeit, diese KYC-frei zu erwerben. Und ja, eine nicht deutsche, aber eine Schweizer Bitcoin-only-Börse, die wir euch ans Herz legen können, ist Pocket, pocketbitcoin.com/21. Und ja, da könnt ihr mittlerweile in Lightning Bitcoin stacken und ja, mit geringer Gebühr.
Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann geht's auch gleich schon weiter in die Community-News. Und ja, da haben wir so 1, 2, 3 verschiedene Themen. Eine Sache ganz interessant, Alex Walls und der Film Satoshi Don't Exist. Chris, du hast da auch ein bisschen Background, ne? Erzähl mal, was ich habe das so halb mitgekriegt.
Also Alex und ich, wir kennen einander schon. Also er ist, falls jemand die Lectures von Adam Gibson bei Bitcoinology kennt, auf dem YouTube-Kanal, da sind ganz viele tolle, also es ist englischsprachig, Bitcoin-Creator, die wirklich im Detail Sachen erklären. Adam Gibson ist einer der Hauptmitentwickler von Join Markets und er ist so der Filmemacher der Alex Walls, und der hatte dann schon für Liana, Wizard Zedin, für Jade, für Join Markets hatte er so Bitcoin-Werbefilme gemacht, die, wie ich fand, in einem sehr, sehr schönen cinematografischen Stil aufgenommen wurden. Und also sind ganz kurze Filme, könnt ihr auf YouTube schauen, Alex Walls, Walz wie Christoph Walz mit TZ. Und dann kam er auf die Idee, wir sollten mal einen Feature-Length-Movie machen, ob das eine Dokumentation ist oder ein Film, über die Besonderheiten von Bitcoin, verschiedene Designentscheidungen, die in Bitcoin getroffen wurden, die Bitcoin besonders machen, und die will er hervorheben. Und da hat er dann ein paar Sponsoren gesucht, und da habe ich dann mein Wallet geöffnet und habe da den ersten Stoß gegeben. Und es gibt jetzt noch verschiedene weitere Bitcoin-Only-Firmen, die sich da beteiligen, und unter anderem der 21-Verein hat jetzt 2,1 Millionen Satz gesponsert, also irgendwas in das über 500, 600 Euro. Damit kann man durchaus mal einen Flug oder verschiedene Ausgaben finanzieren, weil auch unter anderem der JP von dem NoteSignal-Podcast ist mit dabei und hilft da bei diesem Projekt. Und da waren sie jetzt auf den Azoren bei der Unconference von Kevin Luak und haben dort Interviews geführt. Und ist ein cooles Projekt, falls ihr auch beisteuern wollt auf Giza.fund, könnt ihr das Projekt Satoshis Don't Exist suchen und dann vielleicht auch das ein oder andere Satoshi-Bit, Milli-Bitcoin dalassen. Und dann denke ich, wird das ein cooler Film. Der wird dann in Berlin oder in Warschau, je nachdem, wann er fertiggestellt wird, wird der zur Premiere veröffentlicht.
Wäre mal sogar einen neuen Bitcoin-Film nach Human Bee, wie ich das Ganze anhört.
Ja, also ich denke, also von der Art und Weise, wie das gemacht wird, ist das auch ein Film, den Leute, die vielleicht Precoiner sind, interessieren könnte, weil es doch so ein faszinierendes Thema ist. Und also ich kann es mir ans Herzen legen, schaut mal auf YouTube euch diese Videos an. Ich finde diese Art der Kameraführung und die Farbwahl und all das finde ich wirklich sehr, sehr schön und gelungen und hatte ich so zuvor noch nicht gesehen. Deshalb fand ich das Projekt so cool.
Gibt es denn da schon irgendwie so ein Datum oder sowas, wann der released wird? Gibt es da irgendwie schon eine Idee?
Ja, das Warschauer Bitcoin Film Festival, das ist, meine ich, im März oder April 2024. Und das ist so in etwa die Deadline. Dazu muss man allerdings sagen, dass der Alex Walls ein unbelehrbares Genie ist, der bei sich solchen Sachen immer gerne Zeit lässt. Also er hat jetzt auch in der Vergangenheit mit dem Americium aus einem Rauchmelder, dieses radioaktive Element, und einem Geigerzähler hat er sich einen Entropiegenerator für das perfekte Würfeln von Seeds gebaut. Und an dem Blogbeitrag, den er dafür Bitcoin Magazine erstellen musste, hat er, glaube ich, über ein halbes Jahr dran gearbeitet. Das Projekt ist zwar fertiggestellt nach einer Woche, aber er ist da ein Perfektionist. Und all den, ja nicht Prokrastinieren, aber all den Perfektionisten kann ich dann immer nur mitteilen, ja, perfekt ist der Feind von fertig. Und irgendwann muss man das Projekt dann auch abschließen. Aber schauen wir mal. Also wenn das im nächsten Jahr fertig wird, dann wird es dann auf irgendeiner Bitcoin-Filmpremiere ausgestrahlt.
Okay. Perfekt ist der Feind von fertig. Das kannte ich auch noch nicht. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Das ist auch gut. Ja.
Aber apropos cinematischer Schnitt, da gab es ja auch auf YouTube gab es ja ein schönes neues Video von der BTC 23 von dem Helper. Das dauert ungefähr 2 Minuten und das ist echt, also wenn man den Helper gesehen hat, wie der da rumgelaufen ist, hat man sich am Anfang gedacht, was schneidet der alles da zusammen? Aber jetzt, wo es fertig ist, das sieht schon richtig geil aus. Habt ihr das auch schon gesehen, wie das Video aussah? Jetzt die 2 Minuten.
Ja, ich habe es mir auch angeguckt. Es ist schon erstaunlich. Ich habe ihn ja auch auf der Konferenz live gesehen, wie er dann immer sich so von links nach rechts, vorne nach hinten geschlichen hat, so langsam mit seinem Handy. Und wenn du dann siehst, was daraus wird am Ende, auch wenn es dann in Anführungsstrichen nur 2 Minuten sind, weil er extrem viel aufgenommen hat, da sieht man einfach, wie viel Arbeit das auch ist letztendlich. Ne? Also guck da mal rein.
Ich fand doch verrückt, ich glaube, ist er auch selber mit der Drohne noch über den Campingplatz geflogen, weil das war das Erste, was man wieder gesehen hat, war 21 Saarland-Flagge da. Also ich glaube, die Trier-Flagge hat leider nicht da gehangen, weil ja keiner von uns da, glaube ich, gezeltet hatte. Oder auf jeden Fall keiner mit Flagge. Und halt sonst auch, wenn man, sag ich mal, nicht selber auf der BTC war und noch nie in der ganzen Halle da drin war, sieht man erstmal, wie groß das ganze Ding eigentlich ist und wie viele Leute da eigentlich mal reinpassen, weil sonst in den ganzen Talks oder sowas siehst du halt einfach nur, dass eine Kamera auf den Speaker quasi strahlt und den quasi aufnimmt. Und das könnte quasi auch sein, dass da nur 2 Meter dazwischen sind, aber das sind ja gefühlt ein halber Kilometer. Also das, ja, also so groß war es nicht, aber man sieht ja drauf, wie groß es war, wenn man mal so Schüler als Referenzpunkt hat.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wer die Drohne geflogen hat oder wem gehört hat, ob das Helper war oder so, das kann ich gar nicht sagen, aber ich habe das, ich finde, das kommt auch gut rüber in dem Video, ja. Ja, und dann gab's, Sirius, sag mal, da gab's noch ein zweites Video, oder? Da gab's noch, was hatten wir noch? Wir hatten noch ein...
Kim von Spectre.
Genau.
Gab's noch ein Interview mit dem Mark aus dem Princess Hotel.
Ja, das war, kann man Hardware-Wallets vertrauen? Und ja, direkte Aussage, nein.
Ich hab's auch gesehen, ja.
Ja, ist ja auch wirklich so. Also man sollte ja grundsätzlich gar nichts vertrauen, auch keine Hardware-Wallet. Sag mal, sind genug Entropien, sind da hinterlegt, dass man, sag ich mal, als Normalverbraucher auch darüber seine Seeds richtig erstellen kann. Aber es ist immer besser, wenn man das Ganze halt auch überprüfen kann und auch seine Seeds selber würfeln kann. Das hat auch sehr gut in dem Video erklärt, dass man das Ganze halt, sag ich mal, selber machen kann und das dann halt auch in der Wallet nutzen kann, dass man halt nachher ein gültiges Seed bekommt.
Genau, da gibt es auch mittlerweile schon einige Samples von, so 2-3 Minuten Snaps, Shorts sagt man ja auch gerne dann dazu. Sind das noch Shorts? Ich glaube ja, ne? 2 Minuten geht noch als Short durch, glaube ich. Ja, guck da mal bei 21 auf dem YouTube-Kanal, da gibt es echt einige. Und ich finde die ganz gut, weil man dann solche Sachen, die bleiben dann auch mal hängen. Ist prägnant, ne? Kostet nicht viel Zeit und da sind die Aussagen dann auf den Punkt und trotzdem dann innerhalb der 2 Minuten recht gut erklärt. Also da Shoutout, guckt da mal auf jeden Fall vorbei. Ja, und wo wir eben schon mal bei Bitcoin Magazine waren, Stichwort Alex Walls, ne, hatten wir eben gerade, da vielleicht noch mal der Wink mit dem Zaunfall oder jetzt Grüße vielleicht an die Leute, die jetzt gerade, wenn ihr das hört, hier im Auto sitzen und auf dem Weg sind nach Amsterdam und zwar zur Bitcoin Magazine Veranstaltung. Und Chris, du grinst schon so, du bist nämlich auch gleich im Auto, ne? Also gefühlt
genau,
gleich.
Genau, also du bist Ich werde jetzt gleich meine eigene Stimme im Auto hören. Hallo Chris, hier ist der Vergangenheits-Chris. War vorsichtig. Du musst das Ganze jetzt noch heute Abend schneiden, damit ich dann morgen früh um 6 Uhr, wenn ich mich auf den Weg nach Amsterdam mache, selbst höre, weil ich den Klang meiner eigenen Stimme so sehr schätze. Und ich werde dann nächsten Mittwoch vielleicht berichten als der inoffizielle Auslandskorrespondent. Aber ich werde wahrscheinlich ein paar Leute treffen. Also Robin ist ja auch da.
Ich kann mir dann noch ein bisschen bei deiner Stimme so Autotune drüber legen, dass das noch smoother anhört.
Okay. Genau. Ist denn sonst einer da? Sirius? Quili, seid ihr da?
Nee, ich bin leider nicht da.
Nö.
Okay. Ja, dann finden wir ja bestimmt dann irgendwann mal ein paar Plebs, die uns da ein bisschen was berichten können. Chris kann ja dann auch noch mal ein bisschen berichten als unser, wie hast du dich eben noch genannt? Unser
der Auslandskorrespondent.
Ja, genau, sowas. Sehr gut. Sehr gut. Alright.
Dann können wir auch weitermachen mit der Technik, oder, Gambler?
Ja, ich denke.
Das Lightning Network Plus, das ist ja so eine schöne Plattform, wo ihr quasi Inbound bekommen könnt über Credits und auch Channels zu anderen Nodes aufmachen könnt, wenn ihr nicht direkt wisst, zu welchen Plebs oder zu welchen größeren Nodes ihr Verbindung braucht. Die haben jetzt ein cooles Feature reingebracht, beziehungsweise so ganze Documentation, dass du jetzt über Batch Transactions halt mehrere Channels gleichzeitig öffnen kannst. Das Ganze funktioniert allerdings nur mit LND Nodes und auch über das Tool BOS, also Balance of Satoshis. Das, da könnt ihr quasi im Liquidity, im Lightning Liquidity Pool von denen könnt ihr quasi gucken, zu welchen Nodes ihr einen Channel öffnen könnt. Kommt dafür dann halt Credits oder ihr seid selber da drin, habt euch zum Beispiel Credits gekauft, wo andere dann Channels zu euch öffnen können. Und das Coole dabei ist halt wirklich, dass ihr quasi dann eine Batch-Transaction macht, wo ihr dann, sag ich mal, zu 3, 10 oder 20 Nodes gleichzeitig einen Channel öffnet in nur einer Transaktion. Ihr spart euch dann halt auch die Fee-Gebühren im Mempool, was ja sonst bei den steigenden Preisen hier von den Fees halt auch mal extrem nach oben geben kann. So ja, spart ihr einfach ein bisschen mehr daran. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch so nutzen, wenn ihr halt mal ein paar Channels öffnen wollt, ohne jetzt Lightning Network Plus zu benutzen. Habt ihr das schon mal gemacht mit BOS irgendwie? So ein bisschen.
Ja, ich bin ja mittlerweile, was das angeht, bin ich mittlerweile echt ein bisschen abgegangen. Ich habe meinen Node selber da, also den Lightning-Node zumindest, komplett runtergefahren mittlerweile, weil ich echt fast ausschließlich nur noch Phoenix nutze. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich fand das Management so rundherum einfach zu aufwendig dann am Ende, muss ich sagen. Bin da ganz happy mit im Moment so, wie es jetzt läuft. Und jetzt mit dem Thema Splicing, was wir auch in der letzten Folge ja ein paar Mal besprochen haben schon, ist das jetzt mit Phoenix natürlich echt ziemlich cool so. Und mir reicht das erstmal so für eine Anwendung her. Ja, das ist so mein Take zumindest dazu. Wie ist bei euch?
Der Sirius hat mir gezeigt, wie das geht mit BOS.
Du meinst die Dual-Funded Transaction?
Dual-Funded Transactions, genau. Da läuft ein Telegram-Bot mit dem wunderschönen Namen Sir Balance-Bot und der balanced dann die Transaktionen und macht mir immer schöne Snapshots, wenn wieder mal Wallet of Satoshi oder Olympus irgendein Force Close bei mir reinhauen, kriege ich dann ein kleines Update über den Telegram-Bot. Weil, ja, zu 80 IQ, um zu verstehen, was da alles im Hintergrund passiert. Ich bin immer froh, dass es irgendwie passt, dass unser Shop genug Inbound-Liquidity hat. Aber es wird immer einfacher.
Ich glaube, das, was du meinst, ist eher der Telegram-Bot von Balance of Satoshis, wo du halt einfach siehst, ob eine Transaktion reingekommen ist oder ob was rausgegangen ist. Oder wie zum Beispiel bei dem coolen Gewinnspiel da für Blockstream, wo der eine Set kam mit dem Hashwert. Oder generell auch, wenn ein neuer Channel geöffnet wird oder ein alter geclosed wird, dass du halt immer deine Channel-DB dann halt, sag ich mal, auf einem alternativen Medium hast, wie wenn du jetzt, sag ich mal, nur deinen Raspberry am Laufen hast und der wird jetzt von heute auf morgen abrauchen, hättest du ja kein Backup normalerweise direkt da. Und darüber hast du halt schon mal die Channel-DB, wo du halt alles mal force-closen kannst. Hm. Und das Tool ist halt auch ziemlich cool, wenn du halt, wie gesagt, die Dual-Funded-Transaction machen kannst. Das ist ja einfach, wenn du zwischen zwei Nodes an sich einfach Channel öffnest, der direkt schon mal 50-50 gebalanced ist. Aber das eben war halt einfach, dass das eine Batch-Transaction ist, dass du halt einfach zu mehreren Nodes gleichzeitig einen Channel öffnest und quasi denen quasi Liquidity gibst. Du kannst dann quasi nur selber senden.
Cool.
Ja.
Alright. Ja, sehr gut. Dann gab es noch ein weiteres Thema, Solo-Mining-Rechner. Solo-Mining hatten wir eben auch schon mal so ein bisschen, oder USB-Mining hatten wir, aber Solo-Mining-Rechner, erzähl mal, was ist das hier? Sirius.
Ja, da gab es einen schönen Rechner beim Blocktrainer auf der Website, den verlinken wir auch unten in den Shownotes. Und ist ja immer mehr, dass mehr Leute jetzt Nerdminer sich zugelegt haben oder ein S9 oder die ganz großen Plebs, die schon fast Wale sind, dann ein S19 oder ein S21. Die kann man dann ganz schön da auswählen oder auch die eigene Hashrate natürlich angeben, falls man mal einen USB-Miner hat, der noch nicht dahinterlegt ist oder seinen seinen größeren ASIC-Miner ein bisschen runterregelt. Sieht man halt, wie die Wahrscheinlichkeit ist, pro Block halt einen gültigen Block zu finden oder pro Tag oder pro Jahr oder halt kann man angeben, dass man jetzt, sage ich mal, einen gewissen Zeitraum von 10 Jahren quasi hinterlegt und sieht dann, okay, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu XY, dass ich einen Block finde. Beim Nerdminer ist das schon krass, wenn man das Ganze mal macht, dann sieht man mal, wie gering die Wahrscheinlichkeit dann eigentlich ist. Mit den ASICs wird es dann schon höher, aber ich denke mal, so viele Leute, die jetzt einen Block in der Bitcoin-Solo-Mining-Gruppe gefunden haben, das war dieses Jahr noch keiner gewesen, und da sind echt verdammt viele Leute drin, die da mitmachen. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass da irgendwas passiert, aber da hat man es halt einfach mal so schön bildlich vorgerechnet.
Genau, ich habe jetzt gerade mal die 55 Kilo Hash eines Nerdminers eingegeben und da ist die Chance, einen Block zu finden, 1 zu 8.000 Milliarden, was sind das, 8 Billionen? Ja.
Also Zahlen steige ich aus.
Also die ist auf jeden Fall nicht null, die Milliarden. Chance, ne? Ja,
Million, Milliarde, Billion, Billiarde. Ich glaube, es sind 8 Billiarden. 8 Billionen.
8 Billionen, ja, genau.
Genau, also ich denke, es ist eine schöne kleine Block-Glock, die euch mit einem Nerdminer zulegt.
Ja, was mich da auch erstaunt hat, wo wir das Thema eben auch schon mal hatten jetzt mit diesem USB-Miner, den ich jetzt hier habe, ist auch ganz krass. Der hat von der Hashrate her, macht der so viel aus wie 1 Million Nerdminer. Also das ist schon krass, finde ich. Und da ist die Chance natürlich trotzdem noch Käse. Aber wer weiß.
Das ist schon mal based.
Ja. Also 1 Million Nerdminer, wie viel Kilohash hat der?
Ja, je nachdem, was du machst, ne? Aber das sind Gigahash in dem Fall. Der macht, glaube ich, jetzt 22 bis 45 Gigahash.
Krass, weil ich erinnere mich noch, damals die ersten Miner, glaube ich, der Butterfly-Miner, der hatte irgendwas um die 4 Gigahash. Und der war schon ein bisschen größer und ich glaube, der lief nicht über USB, der hat ein bisschen mehr Strom bedarf. Aber die Technik schreitet voran.
Ja, ich habe meinen jetzt auch insofern erstmal runtergetaktet. Der läuft jetzt so auf knapp 100 Megahertz. Und dann sind das, dann ist der das Verhältnis zum Nerdminer irgendwie 500.000 oder so. Ne? Ist immer noch groß, klar, aber dann wird er nicht so warm. Dann musst du den nicht aktiv belüften. Dann kann der passiv laufen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Wie sieht es da eigentlich mit Profitabilität aus?
Nein. Ich gebe dir jetzt eine ernste Antwort. Ich habe den einfach dran geklemmt, der läuft. Ich habe mir null Gedanken zugemacht.
Also beim S9 machst du halt wirklich 100% Profit. Also wenn du den auf 600 Watt schon laufen lässt, dir ist warm.
Ja, stimmt, ja.
Im Sommer. Also 80 IQ-Logik ist einfach, die Chance, einen Block zu finden, ist immer 50%, weil entweder findest du
einen. Entweder findest einen oder findest ihn nicht.
No financial advice.
Wir können ja beim nächsten Satoshi-Millionär auch mal den S9 bei mir auf Vollgas hochdrehen und gucken, wer am wenigsten anhat.
Ah, wo wir gerade dabei sind, wieder Werbung in eigener Sache zu machen. Ihr kennt mich, ich liebe das. Bitcoin im Ländle. Es gibt ein Wer wird Satoshi-Millionär Live-Quiz und ausgelobt als erster Platz ist ein S19-Miner. Also das sind, was sind das, 15.000, 2.000 Dollar. Sowas um den Dreh. Und hat vielleicht ein bisschen mehr Hashes pro Sekunde als USB oder Nerdminer. Dazu einfach nur 21 Trivia-Fragen rund um Bitcoin, vielleicht auch Noster und insbesondere das Mining beantworten.
Ja, cool. Ich bin schon ganz gespannt. Satoshis Millionär ist hoch im Kurs. Also richtig hoch geil. Im Kurs.
Ja. Und es wird immer besser. Also Sirius hat sich richtig, richtig Mühe gemacht, dass das Studio jetzt permanent ausgebaut und ja, jegliches Equipment, was man so braucht. Und eines Tages wird es auch so sein, dass wir ohne Latenz die Fragen vorlesen und dann kann auch niemand sich rausreden, was halt da nur ja, den 15. Platz gemacht hat.
Also mein Satoshi Millionär ohne Latenz, das ist nicht mehr mein Satoshi Millionär.
Das ist quasi wie von Block zu Block, du brauchst halt deine 10 Minuten, das wird halt irgendwie immer so eingestellt, die Latenz, also egal wie hoch du die Technik oder wie tief du alles schraubst, du hast immer 21 Sekunden Delay drin.
Genau, wir machen das so wie auf der Liquid Sidechain, wir machen einfach Fixed Block Length, wir machen immer die gleiche, dass das einfach mit Vorhersehbarkeit stattfinden kann. Oh, war das gerade ein Tipp? Weiß ich nicht, vielleicht kommt so eine Frage nochmal dran.
Okay.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fragen mit mehreren Antworten, weil die kam anscheinend echt gut an. Also die 21. Frage. Mit
die 21. Frage, wo alle Antworten richtig waren.
Ja.
Aber nur in Summe. Aber ja, schaut's mal an. Ich werde das Video, glaube ich, auch nochmal irgendwie schnippeln und hochladen, weil wir haben zwischendurch schon sehr viel gequasselt und es, glaube ich, niemandem zuzumuten, sich da die ganzen 2 Stunden zu geben, die wir mit Lando von Shop and Bit bei Satoshi Millionaire verbracht haben. Aber ja, man lernt viel.
Cool. Ja, ich glaube, mit Satoshis Millionär, glaube ich, haben wir jetzt auch einen hervorragenden Abschluss dann gefunden. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen? Fällt euch noch was an? Haben wir noch was vergessen?
Auf unserer Shoutout-Seite ist schon wieder was passiert. Ich sehe da der Auslandkorrespondent unserer Herzen, na, der ganzen Welt, Sidor. Schickte 50.000 Sets. Satoshi war Saarländer.
Dieb. Du hast Satoshi falsch ausgesprochen. Das ist Satoshi.
Satoshi, genau. Ja. Ist klar. Ja, sehr gut, sehr gut.
Ja, wenn du das so sagst, dann wird es so stimmen.
Waren das eigentlich genau dieselben 50.000 Sets, die es von Blockstream gab?
Ich bin nicht intelligent genug, um das verneinen zu können. Ist das möglich? Ich glaube nicht. Also unser Note, der routet schon so einiges und ich habe ihm nicht vorgegeben, aus welchem Channel das kommt. Noch wüsste ich, woher die von Blockstream, in welchem Channel die bei mir gelandet sind. Aber es war der Betrag, weil ich dachte, dass ja, Blockstream-Geld, das geben wir weiter an die Shoutout-Kasse.
Nice, Ehrenmann. Ja. Vielen Dank dafür auf jeden Fall auch.
Ich dachte, ich kriege das wieder, weil ich in der Folge bin. Das war überhaupt nicht altruistisch, das war einfach nur Self-Dealing.
Quilly, sorry.
Value for Value Boost kam auch noch rein vom Joache mal Hanging Around und Lightning Blitz und dann noch eine Referenz auf die Seite von Canuto mit gesundes Geld. Auch eine legendäre Aktion.
Cool, super. Gut, gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit, würde ich sagen. Dann verbleibt mir nur noch zu sagen, denkt ein bisschen daran, diesen Podcast auch zu bewerten und ihr Gefallen an dem findet, worüber wir so gesprochen haben. Und Podcasting 2.0 dürft ihr auch gerne nutzen. Aber wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst, auf Spotify, Apple oder was auch immer ihr für eine App oder ja, Plattform nutzt, dann lasst da gerne was da. Weiterhin Satz stapeln, Not laufen lassen und vor allen Dingen auch den Not unbedingt ökonomisch nutzen. Das wäre auch ganz wichtig. Und wenn ihr Lightning-Management betreibt, dann könnt ihr mittlerweile auch wieder ganz gut Lightning-Channel öffnen. Dann ist es wieder günstig geworden zwischendurch. Und insofern verbleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Ciao, ciao.
Ciao.
Adios, muchachos.
Kennt ihr die wichtigste Person im Bitcoin Space? Genau. Nennt sich jeder.
Ich will kein gottverdammtes Stück vom Kuchen. Ich will, dass sie in 100 Jahren noch unseren Rhythmus loben. Check, fix the money, keine Business-Stufe. Fix the money, fix the world, ne verfickte Tugend. Ich bin nicht stupid to fail, sondern einfach dicker. Say your heroes ist für mich mehr als ein reiner Sticker. Das ist nicht, du darfst auch mal in den Backstage. Ich feier mit den Plebs auf der fucking Pleb Stage. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, Plebs, du gehst das from. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du Geld das wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du Geld das wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du Geld das wrong. Kennen wir hier oben und dann ihr da unten. Just another note hier auf der Bühne, dank der ganzen Knotenpunkte. Du willst uns kennenlernen, Dicker, das ist Real Rap. Candlelight Dinner, wir treffen uns an dem Biertap. Geht hier nicht um meinen Rap und den Mic Flow. Milestone 21 Lifeboat Timecoach. Wir sind die Ersten unserer Art, Fabrikat, Unikat, Satz bezahlt, motherfucking fuck off Start. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, rappst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, rappst du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, rappst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, rappst du get us wrong. Scheiß auf Nationalitäten, fährt mein Pass orange. Miteinander dezentral verbunden, bleibst du get us wrong. Statten am Fuße des Berges haben ihn zusammengeklommen. Eine wunderbare Reise, Nils Holgersson. Keine zentrale Instanz, wir machen alles freiwillig. Werte sind subjektiv, die Motivation intrinsisch. Das Schönste an dem global verteilten Netzwerk ist, müssen uns nicht richtig machen, Bitcoin braucht uns eigentlich nicht. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du get us wrong. Müssen uns nicht physisch sehen, treffen uns im Cyberspace. Twitter-Hände statt Ausweis-ID ist jetzt ziemlich based. Eine eigene Bubble abgegrenzt, so wie Stacheldraht. Trifft man, bleibt's im Headspace, kommt's einem eher vor wie Klassenfahrt. Dezentrale Freiheitsgeister gegen zentrale Machtstrukturen. Time-Chain ist King, trau nur noch der Blockzeit, scheiß auf Uhren. Fiat-Rap, Würgereiz, rappen doch nur für Flex und Touren. Plat-Rap ist die Antwort, eine komplett neue Subkultur. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du get us wrong. Ich guck mich um und frag, wie bin ich hierher gekommen? Dann fällt's mir wieder ein, bleibst du get us wrong. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf der Stage perform, seh ich an der Front, bleibst du get us wrong.